Zunächst würde mich interessieren, ihr als schwarz-rote Bergsteigerinnen, wie ihr so zu eurem Namen gekommen seid. Mir sind ja die roten Bergsteigerinnen ein Begriff als eine Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus, wie das dann später so durch auch eine Serie in der DDR so als Mythos konstruiert wurde. Inwiefern schließt ihr an so eine Geschichte an oder woher kommt sozusagen bei euch die Bezeichnung der schwarz-roten BergsteigerInnen?
Also einerseits sind wir halt als eine Gruppe von anarchistischen KletterInnen entstanden, haben uns dahingehend aber auch eben mit diesem Mythos auseinandergesetzt und aber auch mit der realen Geschichte dahinter und wollten halt so ein bisschen anschließen, weil wir auch versuchen, Bergsport und politische Aktivität, politische Reflexion zu verbinden. Und gleichzeitig war uns natürlich aber trotzdem auch eine Abgrenzung sowohl zum Mythos als auch zur politischen Richtung der damaligen Kollegen ein Bedürfnis. Und deswegen ja, schwarz-rote BergsteigerInnen als so eine Art Persiflage.
Du sagst gerade, ihr wollt quasi das Bergsteigen, aber auch mit einer politischen Aktivität und antifaschistischen Politik verbinden. Und das in einer Region der Sächsischen Schweiz im Kreis Osterzgebirge, die eigentlich geprägt ist durch eine hohe Akzeptanz auch an rechten Strukturen und überhaupt durchwoben ist von rechten Strukturen. Das zeigt allein schon der Blick auf die Wahlergebnisse der letzten Jahre. Also zur Bundestagswahl 2017 erreichte in dem Kreis die AfD mit 35,5% ihr bundesweit höchstes Wahlergebnis. Auch bei der Wahl zum vergangenen Sonntag hat die AfD da wieder in ganz Sachsen als stärkste Kraft sogar abgeschlossen. Und auch in dem Wahlkreis waren wieder hohe Wahlergebnisse für die AfD zu verzeichnen gewesen. Wie sieht denn da die politische Situation in der Sächsischen Schweiz im Osterzgebirge aus, wo ihr nun politisch wirken wollt?
Naja, tendenziell kann man schon sagen, viele Leute glauben an das nicht, wie hoch sozusagen auch für ganz klar erkennbare nationalsozialistische Inhalte vielerorts die Akzeptanz ist. Also das schockiert regelmäßig Leute, die wir auch zu Besuch haben, wenn die das mal miterleben. Und gleichzeitig haben wir sind diese rechtsradikalen Strukturen oft so der politischste Raum, der irgendwie vorhanden ist. Also es wird oft viel in die Sphäre des Wirtschaftlichen oder Persönlichen geschoben. Es findet eigentlich relativ wenig offene politische Diskussion statt, halt auch vor dem Hintergrund, dass so eine rechte Bewegung halt relativ stark ist und auch in der Vergangenheit immer wieder ein recht militantes Potenzial gezeigt hat, auch bei Aktionen, die wir gemacht haben. Und dementsprechend auch die meisten Räume sich gar nicht zur Verfügung stellen für irgendwie zum Beispiel linkspolitische Bildungsveranstaltungen oder ähnliches. Und gleichzeitig die Politik von Freien Wählervereinigungen, Konservativen, also CDU oder auch den Tourismusvereinigungen, die viel in den Stadträten präsent sind, jetzt auf kommunaler Ebene, dass die halt eigentlich auch keinen humanistischen Diskurs in der Regel aufmachen, sondern wenn dann mal sich gegen Nazis positioniert wird, dann oft auch mit so einem O-Ton, wegen, das ist halt schlecht für den Tourismus, das untergräbt unsere eigene wirtschaftliche Basis, weil Tourismus halt eines der stärksten wirtschaftlichen Segmente in der Region ist. Und es wird da wenig allgemein drauf eingegangen, dass es sich dort einfach um menschenverachtende Ideologien handelt. Das vielleicht so als Opener.
Ja, wir können da ja auch noch ein bisschen näher darauf blicken. Wenn du sagst, ihr wurdet auch schon mit militanten Neonazi-Aktionen, wart davon betroffen und für euch stehen da auch nicht alle Räume zur Verfügung, um Veranstaltungen zu machen. Kannst du da einen näheren Einblick geben? Das heißt, also wie ist denn das möglich, eure Arbeit da in dem Kreis Sächsische Schweiz durchzubringen? Welche Akzeptanz hat das und was hat das mit den Räumen auf sich, wenn du sagst, euch stehen da auch nicht alle Räume so zur Verfügung, um da aktiv zu sein?
Naja, also erstmal gibt es insgesamt halt wenig Veranstaltungsräume, von denen, die es gibt, dann meistens zweierlei Art. Die einen sind kommunaler Basis, die kommunalen TrägerInnen ziehen sich dann natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage stellen, auf die Extremismustheorie zurück und sagen, na, mit euch wollen wir nicht, ihr seid Anarchistin. Und dann gibt es halt private Basis, Gasthöfe und so weiter, Ferienheime, wo durchaus schon einige Leute Sympathien mit uns haben, wir auch mit einigen Leuten schon sehr lange in Kontakt stehen, aber die dann sagen, das ist mir zu heiß, dass wir dann auch nach der Veranstaltung die Scheiben eingeschmissen werden oder ähnliches. Genau, früher meint dann so 90er bis Anfang der 2000er, gab es ja auch eine Reihe linke Räume noch in der Sächsischen Schweiz, auch auf den Dörfern, zum Beispiel den Jugendclub Gorisch, der war relativ links geprägt. Der wurde dann zum Beispiel durch einen Brandanschlag abgefackelt und ersatzlos gestrichen in der Form der Trägerschaft. Und bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir letztes Jahr Anfang Juni haben wir ein Straßenfest organisiert, beispielsweise in Bad Schandau mit Infoständen, mehreren Bands und so weiter. Da war dann die Begrüßung, dass der ganze Platz, das war ein städtischer Platz im Stadtpark in Bad Schandau, wurde der ganze Platz mit Goodnight, Left Side, Hakenkreuzen, 88 und so weiter in der Nacht vorher bemalt. Und wir hatten dann direkt auch eine Achterdelegation Neonazis dort mit T-Shirt, wo dann HKN, KRZ draufsteht, also Hakenkreuz, solchen Geschichten. Wir hatten eine kleine Dorfdemo als FOU im letzten August. Da war ein Potenzial von ca. 25 Neonazis da. Das waren einmal 10 Leute, die sozusagen als Block uns bedrohten und direkt fragten, ob wir sozusagen die körperliche Auseinandersetzung suchen. Und der Rest dann halt wie Satelliten um uns herum mit Autos und Moped sozusagen das ganze Dorf und auch die Nachbardörfer gecheckt haben. Das sind dann halt so die Drohszenarien, die einem entgegentreten. Und im Fall von Bad Schandau, also die Polizei hat auch immer eine gewichtige Rolle im Landkreis, wenn es darum geht, wie löst man solche Situationen oder kann man sich überhaupt politisch artikulieren. Die Polizei hat einen sehr pragmatischen Kurs, sag ich mal. Also bei diesem Stadtfest in Bad Schandau beispielsweise, da wurde uns erstmal untersagt, Neonazis von unserem eigenen Straßenfest runterzuwerfen. Also die Polizei hat uns sozusagen klargemacht, dass sie im Zweifelsfall das Betretungsrecht für die Neonazis auch durchsetzt. Und als wir dann sagten, die Neonazis klauten uns dann auch eine Fahne, als wir gesagt haben, also hier wurden Hakenkreuze gesprüht, der Mensch hat ein Hakenkreuz-T-Shirt an, der hat uns gerade die Fahne geklaut und wir wurden körperlich bedroht, wir würden die jetzt schon mal hier runterwerfen. Da hat die Polizei das Angebot gemacht, sie könnten ja mal wegfahren kurz, damit es zur körperlichen Auseinandersetzung kommt und dann hätten sie ja eine Grundlage. Also sozusagen, die Polizei hat da recht offen gesagt, ihr könnt euch ja erstmal eine Runde wurzeln und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat und wem wir dann sozusagen die Anzeigen verpassen. Das sind halt so Ansagen oder bei dieser Demo in Struppen war das im August zum Beispiel. Da wurde auch recht offen gesagt, ihr sucht euch ja auch hier die Dörfer im Landkreis aus, da müsst ihr damit leben. Oder beispielsweise in Pirna vor 2 Jahren am 1. Mai haben wir eine Demonstration gemacht. Da hat die Polizei dann auch gesagt, ihr wollt ja dort am Nazi-Zentrum vorbei, wir können auch einfach heimfahren und ihr regelt das. Also sozusagen einerseits recht pragmatisch und sie nehmen einen ernst mit einem anarchistischen Ansatz. Aber andererseits gibt es dann halt auch immer wieder die Situation, wie bei diesem Stadtfest, dass der Polizeiführer sich erstmal mit dem Typen mit dem Hakenkreuz-T-Shirt hingesetzt hat, eine Kippe geraucht hat, die sich umarmt haben herzlich. Also da sind halt die Bindungen auch ganz klar.
Und gerade in solchen ländlichen Gegenden existieren genau so eine Bindungen, weil da ja Neonazis auch in Stadtgesellschaft insofern vernetzt sind, dass sie da in Sportvereinen aktiv sind, in der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Inwiefern ist denn das auch in der Sächsischen Schweiz genau so, dass da Neonazis auch in der Stadtgesellschaft eine tragende Rolle spielen in anderen Ämtern, die sie da begleiten, vielleicht im Ehrenamt oder so. Das, was man jetzt beispielsweise auch vor allem so aus Plauen gehört hat, nach der letzten Demonstration, als die Analysen darüber gab.
Also einen sehr genauen Einblick kann ich da jetzt nicht geben, weil es zum Teil auch Rückschlüsse über unsere Infokanäle gibt. Aber beispielsweise ist es so, dass Neonazis halt oder Nazis einfach auch wirtschaftlichen Faktor sind in einigen Ortschaften. Also beispielsweise in Bad Schandau ist ein sehr großes Unternehmen, was auch, würde ich sagen, jeder dort in der Region kennt, halt geführt von einem Neonazi. Dort arbeiten mehrere Leute aus der ehemaligen Kameradschaft SSS und dort kommen sozusagen alle Kameradinnen auch unter, die mal einen Job brauchen. Und gleichzeitig stellt der Betrieb halt eine Menge Infrastruktur. Oft ist es so, dass eben, wie du sagst, die Sportvereine sehr stark von Nazis geprägt sind, die sich dort engagieren. Das war Anfang der 2000er, als die NPD noch besser dastand, war das ein richtig strukturiertes Programm. Also ich hatte mal die Ehre, undercover bei so einer Neonazi-Veranstaltung dabei zu sein, bei so einem Planungstreffen sozusagen. Und da ging es halt genau darum, dass halt sozusagen die jungen Kader von den einzelnen Dörfern auch richtig instruiert wurden. Macht eine soziale Karte eurer Ortschaft, also klassisches Organizing sozusagen. Macht eine soziale Karte eurer Ortschaft, welche Vereine sind wichtig, welche Betriebe sind wichtig. Geht dort rein. Das haben die auch sehr strukturiert gemacht. Also ich bin auch aufgewachsen auf den Dörfern dort und mir wurde zum Beispiel ab der 4. Klasse wurde ich belegt, ich soll in einen Fußballverein und im selben Atemzug wurde mir gezeigt, wie ich Hakenkreuze male und das auch Hessenlied beigebracht. Also Mensch hat dann eine ganze Zeit ziemlich erfolgreich versucht, jedes Dorf im Blick zu haben. Die Dörfer sind auch oft nicht sehr groß, die Jugendlichen dort im Blick zu haben und vor allen Dingen die kommenden Generationen halt komplett abzugreifen, indem Mensch in den Jugendclubs ist, in den Sportvereinen und so weiter. Was dann auch meistens für Menschen, die dort aufwachsen und merken, dass sie ein Problem mit dieser Ideologie haben, heißt, dass die Jugend eigentlich ohne gesellschaftliche Mittelpunkte, ohne Vereinsleben und so weiter stattfindet, in den meisten Bereichen. Genau, das vielleicht als so ein kleiner Einblick. Vielleicht noch ein Ding, und das geht halt auch so weit, dass auch relativ große kommunale Jobs zum Beispiel, also an Firmen von Ex-Leuten von der SSS zum Beispiel, vergeben werden. Also dass da gerade bei so Stadtfesten und so weiter, die halt auch wirtschaftlich eine Rolle spielen und auch wirtschaftlich mit kommunalen Geldern entsprechende Leute finanziert werden.
Und abgesehen von so einer wirtschaftlichen Rolle von Neonazis und ehemaligen Mitgliedern der Skinhead-Sächsischen Schweiz, wenn man da auf so eine kommunalpolitische Ebene schauen, inwiefern spielten in der Region die AfD eine Rolle oder aber so freie Wählerlisten, wo ja auch immer wieder und so jetzt auch bei der letzten Kommunalwahl, wie erst heute der MDR berichtet, ja auch ehemals NPD-Mitglieder oder rechte Hooligans antreten, sich wählen lassen und damit über diese Wählerlisten in die Kommunalparlamente kommen. Welche Rolle spielten das da in diesem Kreis Osterzgebirge Sächsische Schweiz und welchen Einfluss hat das auch schon konkret auf so eine kommunale Politik nehmen können?
Also ich würde behaupten, in der kommunalen Politik sind die meisten radikalen Rechten gar nicht so durchsetzungsfähig. Also einerseits, weil diese Leute ja eigentlich eher nach den ganz großen Themen auf Bundesebene schielen oftmals und kommunalpolitisch gar nicht so viele Antworten haben. Von daher würde ich sagen, sie sind dann nicht so durchsetzungsstark. Was natürlich zu beobachten ist, ist, dass so Kommunalpolitik dann auch immer wieder genutzt wird, eben einerseits, um sich wirtschaftlich auf Oberwasser zu halten, andererseits wie in Nentmannsdorf, das ist dann Richtung Osterzgebirge raus, um eben auch Infrastruktur zu etablieren. Also in Nentmannsdorf ist es konkret dieser eine Unternehmer, ehemals sehr auch mit der NPD verquickt und radikalen Nazi-Strukturen, auch Kontakte ins Rocker-Innenmilieu nachgewiesenermaßen. Der hat dort jetzt zweimal den politischen Aschermittwoch für die AfD organisiert, wo dann sozusagen der rechte Flügel um Höcke und so weiter zusammenkam zur politischen Selbstvergewisserung innerhalb der AfD. Das spielt eine größere Rolle bei Flügelkämpfen in der AfD. Insgesamt der Kreis, also der und Görlitz, sind sozusagen, würde ich jetzt analysieren, schon eine Speerspitze in den parteiinternen Auseinandersetzungen, ob Mensch eher in so eine nationalsozialistische Rhetorik verfällt oder eher diese liberale Linie hält, wirtschaftsliberale Linie. Genau, und dahingehend wird die Kommunalpolitik auch genutzt, dort eben einen Pool zu schaffen von UnterstützerInnen, zu zeigen, Mensch ist politisch erfolgreich und diesen Flügel dann auch zur Durchsetzung zu verhelfen und sie docken halt damit sehr klar auch an dem NPD-Publikum, was es halt früher gab, an. Also früher hatten wir NPD-Wahlzahlen in der Sächsischen Schweiz von oft 15%, Reinhardsdorf-Schöner zum Teil 25%. Und das wird jetzt eben abgeholt über die AfD. Und gleichzeitig wird halt schon versucht, Kommunalpolitik eben vor allem auch linke GegnerInnen auszuschalten, dort Räume dicht zu machen. Da haben sie halt meistens nicht so viel zu tun, weil es die nicht mehr gibt. In den meisten Städten, aber zum Beispiel in Pirna gibt es da schon Vorstöße. Genau, und es wird eben versucht, die Verantwortung der Gemeinden zu bestreiten, wenn es darum geht, Geflüchtete aufzunehmen, Räume für Unterstützung von Geflüchteten bereitzustellen und so weiter. Da wird sich schon verwehrt.
Du hast vorhin ja auch erzählt, dass es da so Mitte der 90er Jahre eigentlich auch noch ein paar linke Orte und Zentren in der Sächsischen Schweiz gab, die dann verschwunden sind, unter anderem, weil es da beispielsweise einen Brandanschlag gegeben hat. Und ja, das war ja auch die Zeit der sogenannten nationalbefreiten Zonen, wo Neonazis sich Orte geschaffen haben durch so viel Gewalt, in denen sie dann selbst die Hegemonie inne hatten. Ist das auch der Grund, warum dann über die nächsten Jahrzehnte jetzt schon es in der Sächsischen Schweiz keine linken Orte gibt und erst es euch braucht? Und da habe ich ja auch gehört, dass ihr ja auch eher so aus Dresden kommend jetzt in die Sächsische Schweiz versucht, da antifaschistisch und antirassistisch zu wirken. Also wie ist denn das sozusagen auch begründbar, dass es da die linken Räume sich in dieser ganzen Zeit irgendwie nicht nochmal neu entstehen konnten? Gab es einfach so einen Wegzug von Leuten, weil man es da so nicht aushalten konnte?
Ja, also genau, ich denke, allgemein muss man schon auch demografische Faktoren mit einbeziehen, die ja überall in den ländlichen Regionen greifen. Also dass sozusagen ein gewisses Kulturbedürfnis, Veranstaltungs-, Bildungsbedürfnis oft in den ländlichen Regionen nicht so gedeckt wird, wie sich das linke Jugendliche oft vorstellen oder wünschen würden. Also dass es da einfach das Bedürfnis allgemein nach mehr Gemeinschaft gibt, wenn es sehr vereinzelt steht, ne, das würde ich nicht unterschätzen. Gleichzeitig aber natürlich dieser ständige Druck, sich gegen rechte Übergriffe zu behaupten, beziehungsweise einfach ständig auf Hab-Acht-Stellung zu sein, in einem Rahmen, wo halt auch jeder sofort deinen Namen, deine Adresse und deine Familie kennt. Also das ist definitiv auch ein Aspekt, dass Leute irgendwann keine Lust mehr hatten, linke oder linksradikale Politik zu machen in einem Kreis, wo sozusagen die Quittung auch ständig bei der Familie ankommen könnte oder auch kam. Also zum Beispiel gab es auch linken Politiker, wo dann zum Beispiel Autos von Familienangehörigen attackiert, abgefackelt wurden und so weiter. Also sozusagen Mensch dann nicht nur die Rechnung mit sich selber machen kann und muss, ob es einem das Risiko wert ist, sondern sozusagen Mensch auch eine Risikoabwägung für seine ganze Familie potenziell trifft. Gleichzeitig ein großer Aspekt, der nicht unter den Teppich fallen sollte, ist eben das Polizeiverhalten damals in der Zeit in Pirna, was halt sehr viele Aktivisten aus der Zeit als ziemlich eindeutig parteiisch für die rechte Seite beschrieben, was sich sozusagen von der Faktenlage einerseits auch ganz gut nachvollziehen lässt, an der Tatsache, wie schwierig es war, Ermittlungserfolge gegen die SSS damals hier zu liefern und dass die Ermittlungserfolge quasi erst kamen, als in den sächsischen Polizeiinstitutionen von Bundesseite vorbeigearbeitet wurde. Gleichzeitig kam ich das auch an den Akten zum NSU-Komplex, zum NSU-Unterstützungsumfeld aus dem Kreis ganz gut ablesen. Genau, und schlussendlich ist Pirna, das darf man auch nicht vergessen, eben auch der Ort, wo der Herr Ulbich herkam, also unser letzter jetzt verschiedene Innenminister in Sachsen, der halt unter anderem mit seinem Innenministerposten dafür geadelt wurde, dass er eben Modelle auf kommunaler Ebene geliefert hat, die Extremismustheorie durchzusetzen und dort sozusagen allgemein antiextremistische Initiativen zu fördern und so eine antiextremistische Rhetorik, was dann dazu führte, wie es oft in Sachsen ist, sozusagen, dass eine Zivilgesellschaft, eine bürgerliche Zivilgesellschaft nicht da ist oder nicht den Steiß hat, um sich gegen Neonazis adäquat zu positionieren und adäquat gegen Neonazis zu kämpfen. Das dann sozusagen eine Rolle ist, die meistens den linksradikalen Strukturen zufällt oder linksradikalen Menschen und die sich dann aber mit doppelten Angriffen konfrontiert sehen, nämlich eben diesen sehr harten Auseinandersetzungen mit rechten Strukturen und gleichzeitig sehr harten Delegitimierungskampagnen und Repressionsdruck im Sinne der Extremismusdoktrin von staatlicher Seite. Und ich glaube, diese Kombination hat halt dann dazu geführt, dass sehr viele Leute aufgegeben haben bzw. umgezogen.
Und Anlass unseres Gesprächs ist ja, dass ihr genau in dieses Gebiet, in die Sächsische Schweiz, ins Osterzgebirge wieder verstärkt reingehen wollt, dort ja schon als schwarz-rote BergsteigerInnen aktiv seid, Veranstaltungen gebt, aber du hast auch beschrieben, es ist schwierig, da Räume zu finden für eure Veranstaltung und aus dem Grund wollt ihr da ein eigenes AZ, ein libertäres Zentrum errichten. Damit geht ihr auch auf eine Vortragstour, um darüber zu informieren und Unterstützer und Unterstützerinnen zu suchen. Was ist eure Idee hinter so einem libertären Zentrum?
Ja, unsere Idee ist einerseits, also wir sind ja als Sportverein sozusagen organisiert innerhalb der FRU, also es sind sozusagen ein Zusammenschluss von BasisgewerkschafterInnen, die eben auch diesen Sport lieben. Genau, und unsere Idee ist einerseits natürlich, in Dresden ist die FRU jetzt in den letzten Jahren ganz gut gewachsen und gleichzeitig haben wir natürlich einerseits den Wunsch, dass es nicht nur ein urbanes Phänomen ist, diese Basisgewerkschaftsbewegung, sondern wir wollen natürlich auch das aufs Land tragen, suchen dahingehend schon lange eben die Möglichkeit, zum Beispiel Erwerbslosenberatung, Rentnerinnenberatung, solche Sachen eben auch auf dem Land machen zu können. Das wünschen wir uns so ein bisschen von so einem libertären Zentrum, dass wir eben selber die Möglichkeit haben, die Sozialangebote, die wir schon in Dresden realisieren und auch die Bildungsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, die wir schon in Dresden realisieren, dann auch dort zu ermöglichen. Gleichzeitig haben viele von uns Lust auf Kulturarbeit. Deswegen wünschen wir uns auch da einen Raum, um zum Beispiel Konzerte ermöglichen zu können, weil das auch was ist, was in der Region ganz krass fehlt in den letzten Jahrzehnten. Genau, dann gibt es einige Leute, die wieder oder erstmalig dorthin ziehen möchten. Und wir wollen eben auch anderen Menschen, anderen BergsportlerInnen, Interessierten an der Geschichte der Region, Interessierten an der Gegenwart der Region, die Möglichkeit geben, dort unterzukommen. Uns dort auch bei Aktionen ganz praktisch zu unterstützen, wenn sie wollen. Aber eben auch einen netten, sicheren Spot zu haben, um klettern gehen zu können, um wandern gehen zu können. Genau, das sind die groben Eckpunkte.
Und wie weit ist die Idee da schon gereift und wie konkret sind die Pläne geworden und ja, wie kann man euch dann dabei unterstützen?
Konkret haben wir mehrere Optionen, die wir erwägen, also an Immobilien. Da haben wir eine Vorzugsimmobilie, wir haben einen Finanzplan. Wir sind dabei, die rechtlichen Strukturen so weit aufzubauen, dass wir sozusagen relativ fix auch in Kaufverhandlungen gehen könnten, also in Kaufabschluss, in Kaufverhandlungen sind wir zum Teil schon. Und genau, woran es fehlt, einerseits werden wir demnächst mit dem Förderverein an den Start gehen. Da würden wir uns natürlich ganz viele Fördermitglieder wünschen, um den Finanzplan sozusagen ein bisschen zu entlasten, da auch Druck rauszunehmen, die eine oder andere Baustelle vielleicht schneller abwickeln zu können. Andererseits wünschen wir uns auch noch Leute, die zum Beispiel eh schon länger nach einem Landprojekt suchen oder Bergsportgruppen aus Halle und Leipzig, die sagen, sie würden relativ regelmäßig ins Gebirge fahren und sich dann auch um die Ausgestaltung von ein paar Übernachtungsräumen mitkümmern. Also helfende Hände, Leute, die am Projekt ganz praktisch mitschaffen wollen, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Genau, und wir hoffen, das ist nun nicht immer alles in unserer Hand, weil natürlich auch der Kontakt mit Eigentümern von Immobilien klappen muss. Aber wir hoffen eigentlich dann spätestens im Herbst, Winter konkret zu werden mit dem Kauf.
Und da kann man euch natürlich dabei erstmal nur viel Erfolg wünschen und ja, sich in vielleicht den Rahmen, den die Leute so haben, die zuhören, beteiligen. Eine andere Frage vielleicht noch, was braucht es denn aus seiner Sicht noch für die Region Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, für all jene, die eben nicht in einer Neonazi-Kameradschaft kameradschaftlich aktiv sein wollen oder die einen rechten Konsens nicht mittragen können? Was braucht es da vielleicht auch gerade aus anderen Städten blickend oder aus anderen Bundesländern blickend?
Von der Ferne her ist es immer schwer zu machen. Also diese Frage kommt ja bezüglich ganz Sachsen eigentlich immer wieder aus der gesamten Bundesrepublik. Ich kann immer nur sagen, es ziehen so viele Leute weg, es braucht eigentlich Leute, die herziehen mit frischer Energie. So, weil ganz viele Leute bewerfen dankenswerterweise die Strukturen hier schon ganz gut mit Geld, um hier irgendwie zu unterstützen. Aber was halt niemand wettmachen kann, ist eben die psychische Belastung, auch in Dresden schon alleine, hier seit 2015 eigentlich im Ausnahmezustand zu leben, sobald man vor die Haustür tritt und halt auch immer wieder zu sehen, wie immer mehr Leute aus berechtigten Gründen auch aufgeben. Also die Freunde wegziehen, die schwarz sind, die Freunde wegziehen, die trans sind, die Freunde wegziehen, die in der Kultur arbeiten, hier keine Stelle mehr finden und so weiter. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, auch wenn es unbequem ist, wir brauchen Leute, die herziehen.